Something seemed to never end. I'd like to notice time, for now the clock forgets to chime. I start to see the end.
Dynamic war das.
Ja.
Wir waren vor dem Titel so verblieben, dass ich noch was von dir wissen wollte und du darauf antworten wolltest.
Ja, ja. So große Fragen, was bewegt mich in der Musikszene gerade? Nee, schwierig zu sagen. Also ich finde ja auch immer sowas spannend, wie das, warum Leute an die Abendkasse kommen und warum nicht und so. Also das ist mir gerade noch so eingefallen, dass das seit Dezember wieder ein Ding ist, dass Leute an die Abendkasse kommen zu uns und ich auch dann immer nicht so genau weiß, warum. Also die Monate davor so zu Corona hinlaufen und da in der ganzen Ecke da drum waren dann Abendkasse irgendwie so 5 bis 10 Tickets maximal, wo noch jemand dann so kam und manchmal auch gar keiner. Und das ist auf jeden Fall mehr geworden. Also jetzt hatten wir so ein paar Konzerte, wo da noch 30 Leute spontan gekommen sind. Was ich eigentlich auch ganz schön finde. Also wenn jemand weiß, woran das gelegen hat, könnte mir das gerne sagen. Also warum ist das jetzt wieder ein Ding? Das ist mir gerade noch eingefallen.
Ist das für so einen Club ein Vorteil oder ein Nachteil?
Kommt drauf an, also natürlich ist Vorverkauf schon immer sehr viel beruhigender und planbarer dann für alle, also man hört es ja auch jetzt von vielen Bands so, die auf Tour sind, die dann auch absagen müssen, weil sie sagen, die Vorverkäufe sind so schlecht und dann gibt es halt auch Agenturen, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, die uns dann eben vertrauen und auch wenn es mal nicht so gut läuft, wissen, okay, manchmal ist es auch einfach kurz vorher so ein Ding. Und manche werden total nervös und sind dann schon 4 Monate vorher, es sind erst 10 Karten verkauft, was ist da los, wir müssen es absagen. Also die Band hat ein Album veröffentlicht, die kennt keiner, vor allem nicht in Erfurt, also wer soll jetzt schon so früh Karten dafür kaufen, für, weiß nicht, 20 €, also wer plant denn jetzt das so früh? Und dann passiert das meiste eben so exponentiell vorher. Und die allermeisten kaufen eigentlich so in der letzten Woche oder einen Tag vorher, weil sie auch komplett verstehen kann. Ja, aber genau, je früher das alles passiert, desto besser ist es planbar. Aber wenn auch mal was noch nicht so voll ist und dann weiß man, okay, es kommen vielleicht doch noch ein paar in die Armkasse, ist das irgendwie auch ganz schön. Weil sonst geht man schon so ein bisschen so halb deprimiert in so einen Abend rein und denkt sich, ach, naja, heute sind es nicht so viele. Genau, also zurzeit gucken wir da eigentlich sehr entspannt drauf, weil die letzten Veranstaltungen alle ziemlich gut liefen und jetzt nie so riesen Ausfälle waren, wo man dachte, oh mein Gott, jetzt müssen wir irgendwie mehrere tausend Euro draufzahlen oder sowas. Mhm. Das ist in den vergangenen Jahren auch schon immer mal vorgekommen, aber man guckt jetzt halt auch in der Zukunft so, dass das Risiko auch einfach ein bisschen geringer ist, dass man halt sagt, man teilt dann mit den Künstlern, wenn es gut läuft, das, was mehr reingekommen ist und nachdem man die Kosten gedeckt hat und setzt nicht die Garantie, so nennt man das, eben dann schon gleich so hoch. Also dann ist für uns eben die Hürde ein bisschen geringer und die Band ist vielleicht auch ein bisschen dazu aufgerufen, noch mehr zu machen, also auch mal ein bisschen Werbung zu machen und so. Also das funktioniert so auf die Sicht ganz gut mittlerweile. Ja.
Na, da ist dann so eine Tendenz, dass die Leute mehr an der Arbeit oder dass mehr Leute an der Abendkasse sich eine Karte kaufen, ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Also ja, also genau, solange es irgendwie, sagen wir mal, drei Viertel Vorverkauf und dann Viertel noch an der Abendkasse ist, ist alles gut. Wenn es andersrum wäre, ist es wieder so ein bisschen unvorhersehbar.
Dann ist es geraten,
weil dann bist du auch voll aufs Wetter angewiesen.
Ja.
Und wenn dann auf einmal Sonnenschein ist und da weißt du schon, okay, ciao Kakao, jetzt ist Frühling, jetzt gehen alle Aperol trinken, heute kommt keiner mehr zum Konzert. Und je wärmer das wird, desto schlimmer wird das auch dann, also aus unserer Sicht schlimmer, für alle anderen, die draußen dann Aperolchen trinken, ja, ist natürlich herrlich. Aber wer hat dann im Juni noch Lust, irgendwie in eine Indoor-Show zu gehen, wenn es draußen irgendwie 30 Grad sind und man ist dann da. Deswegen, wir fahren dann so das Konzertprogramm oder überhaupt Veranstaltungsprogramm so im Juni, Juli ziemlich runter, beteiligen uns dieses Jahr wieder am Krämer Brückenfest, worauf wir uns sehr freuen und genau, haben dann halt andere Prioritäten, Ferienbandprojekt, wo Kinder wieder eine Workshopwoche, eigene Songs schreiben, August dann auch mal kein Programm und September geht's dann wieder weiter. Also jetzt gerade so in der Planung für die zweite Jahreshälfte, wo schon ein bisschen was angekündigt ist. Und ja, genau, da bastelt sich jetzt alles gerade so zusammen.
Gut, dann habe ich einen Titel rausgesucht, der auf das Publikum passt, das ein bisschen unberechenbar vielleicht geworden ist. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls heißt der Titel Fooling Around und ist von Freddie Mercury. Und damit verabschieden wir uns von dir.
Ja.
Philipp, schönen Dank für die Vorstellung.
Vielen Dank,
Reino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die Wissenschaftsecke befasst sich heute mit ein paar Themen, die eigentlich nichts unter sich miteinander zu tun haben. Aber vom Verhalten und vom Lernen handeln sie dann doch alle ein bisschen. Das erste Thema behandelt das Entscheidungsverhalten von Hummeln bei der Nahrungssuche. Es ist hier, wie so oft in der Natur, ein Optimierungsproblem. Mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel und möglichst gute Nahrung zu sammeln. Die Frage ist, wie finden die Hummeln die lohnendsten Blüten? Oder anders gefragt, wie viele Merkmale speichern Hummeln ab, um eine gute Nahrungsquelle schnell und sicher identifizieren zu können? Hummeln können sich, das weiß man, an der Farbe von Blüten orientieren, aber auch an der Lage, der Form, dem Muster und dem Geruch von Blüten. Was spielt hiervon die wichtigste Rolle? Um das herauszufinden, haben Forschende der Universitäten Konstanz und Würzburg die Insekten zunächst darauf trainiert, eine bestimmte Kombination von Merkmalen mit einer Belohnung zu verbinden, wie das bei solchen Forschungen ja oft gemacht wird. In einem Durchgang wurden die Hummeln beispielsweise bei einer blauen, sternförmigen Blüte mit Zuckerlösung belohnt, während eine gelbe, runde Blüte nur Wasser enthielt. Trainiert wurde in einem weiteren Versuchsaufbau auch mit Blüten, deren Farben sich sehr ähnlich waren, zum Beispiel gelb und orange. Nach mehreren Durchgängen konnten die Forschenden beobachten, dass die Hummeln vermehrt die Blüten anflogen, die ihnen Zuckerlösung boten. Sie hatten also gelernt, was sich lohnt. Im zweiten Schritt wurden die bereits antrainierten Farben und Formen dann miteinander vermischt und die Hummeln so vor die Wahl zwischen den erlernten Merkmalen gestellt. Die sternförmige Blüte war nun beispielsweise gelb, die runde Blüte blau. Und das eindeutige Ergebnis war, die Hummeln orientieren sich weiter an der einmal gelernten Farbe, nicht an der Form. Und sie erwarteten mehrheitlich bei der blauen Blüte ihren Nektar. Aber die Form hatten sich die Hummeln doch auch gemerkt, denn in einem weiteren Schritt waren schließlich alle Blüten einheitlich grau und nur Form oder Muster ließen noch auf die Belohnung schließen. Dann wählten die Tiere deutlich häufiger die Blüten mit der korrekten Form. Es gab allerdings auch einen Unterschied zwischen dem Lernen der richtigen Farbe und der vermeintlich richtigen Form. Das Lernen der Farbe geht nämlich schneller als das Lernen der Form. Anna Stöckel, Neuroethologin an der Universität Konstanz und Co-Autorin der Studie, fasste das Ergebnis knapp so zusammen. Ich zitiere sie. Das Lernen und Abspeichern der Farbe allein erfordert vermutlich weniger Verarbeitungsaufwand als das Merken von Farbe und Form zugleich. Erst wenn die Farben ähnlich waren, lernten die Hummeln auch Formen und Muster. Dadurch dauerte das Lernen jedoch wiederum länger. So kommen die Insekten stets mit dem Prinzip, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, zum bestmöglichen Ergebnis bei der Nahrungssuche. Zitat Ende. Mit der menschlichen Entscheidungsfindung hat sich dagegen eine Studie der Universität Dresden befasst. Ein Forschungsteam um Stefan Kiebel, Professor für kognitive, komputationale Neurowissenschaft, ist dort der Frage nachgegangen, warum Menschen oft Entscheidungen im gleichen Muster treffen und sich für das Altbewährte entscheiden, selbst wenn es augenscheinlich bessere Alternativen gibt. Das ist nun allerdings nicht erst heute wichtig zu wissen, weil die Antwort ja eine erhebliche Bedeutung haben kann. Zum Beispiel für die Durchsetzung von Innovationen in der Gesellschaft. Nehmen wir als Beispiel das Elektroauto. In seiner Studie untersuchte das Team in 9 neu erhobenen Entscheidungsaufgaben sowie 6 bereits veröffentlichten Datensätzen mit insgesamt über 700 Teilnehmenden, wie Menschen Werte in klar definierten Entscheidungskontexten zunächst lernen und welche dieser gelernten Optionen sie anschließend in neu kombinierten Kontexten bevorzugen. Dr. Ben Wagner, der Erstautor der Studie, fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn. Unsere Studie zeigt, dass viele irrationale Präferenzen nicht primär dadurch entstehen müssen, dass Menschen Werte relativ zu anderen Werten abspeichern, sondern dadurch, dass Menschen in einem bestimmten Kontext dazu neigen, einmal bevorzugte Handlungen zu wiederholen. Diese reine Wiederholung kann später auch in neuen Kontexten oder Umgebungen dazu führen, dass eine bestimmte Option weiterhin bevorzugt wird, selbst wenn es gleichwertige oder sogar bessere Alternativen gibt. Zitat Ende. Denn man konnte nachweisen, dass Menschen dazu neigen, bereits getroffene Entscheidungen zu wiederholen, unabhängig davon, ob diese im neuen Moment noch sinnvoll sind. Entscheidend ist dabei nicht das Abwägen von Vor- und Nachteilen, sondern die Erinnerung an vorheriges Handeln. Diese wirkt wie eine gedankliche Abkürzung und beeinflusst die nächste Wahl. Ich zitiere Dr. Wagner noch einmal: Das Überraschende war, wie stark Wiederholung allein Präferenzen verändern kann. Häufiger gewählte Optionen wurden nicht nur bevorzugt, sondern auch als besser eingeschätzt. Zitat Ende. Ich finde das überaus interessant, denn in meinen Worten gesagt entscheiden sich Menschen dann also dazu, das Übliche zu tun, ohne über dessen Vor- und Nachteile noch einmal nachzudenken. Man macht sich eben nicht die gleiche intellektuelle Mühe, wenn das Altbewährte ja doch schon so oft zu so guten Ergebnissen geführt hat. Das mag ja bei individuellen Entscheidungen hinnehmbar sein, aber wie sieht es bei unternehmerischen oder politischen Entscheidungen aus? Wäre es dann nicht vielleicht besser, lieber ein wenig mehr Gedankenschmalz aufzuwenden und noch einmal nachzudenken, bevor man an einem alten, in die Irre führenden Glaubenssatz festhält? Wie auch immer, ich werde mal versuchen, einen der beteiligten Forschenden zu einem ausführlichen Gespräch zu diesem Thema einzuladen. Mit einem Ausschnitt des Lernens aus Erfahrungen und der dadurch bedingten Veränderung des Verhaltens befasst sich eine deutsch-US-amerikanische Kooperation unter Beteiligung des European Neuroscience Institutes Göttingen, dem ENIG, nämlich mit dem Lernen aus sozialen Erfahrungen. Menschen wie Tiere lernen aus sozialen Erfahrungen. Sie passen ihr Verhalten an frühere Interaktionen mit anderen an und erhöhen so ihre Überlebens- und Fortpflanzungschancen. Wie das im Einzelnen funktioniert, weiß man aber noch nicht genau. Dr. Frederik Alexander Römschied vom ENIG-G hat nun in Zusammenarbeit mit Forschenden der Princeton University in New Jersey in den USA anhand des Beispiels von Fruchtfliegen gezeigt, dass männliche Fruchtfliegen ihr Verhalten flexibel an veränderte soziale Bedingungen anpassen können. Mit einem neuartigen Verfahren gelang es den Forschenden, das Verhalten interagierender Fliegen auch entgegen ihrer natürlichen Instinkte zu steuern. Dazu wurden die Nervenzellen der Fliegen genetisch so verändert, dass sie mittels LED-Licht gezielt an- und natürlich auch abgeschaltet werden können. Das Verfahren erlaubt es, das Verhalten genetisch veränderter und frei interagierender Fliegen in Echtzeit zu analysieren und ihre Reaktionen gezielt mit Licht zu beeinflussen. Die Grundlage dafür bildet das maschinelle Lernen, bei dem Computer darauf trainiert werden, aus aufgezeichneten Daten zu lernen, Muster zu erkennen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Konkret wurden Fliegenpaare, je eine männliche und eine weibliche Fliege, bei der BALZ untersucht. Männliche Fliegen versuchen dabei, durch Singen mit einem ihrer Flügel das Weibchen zur Paarung zu bewegen. Die Nervenzellen des Weibchens, die für die Rückwärtsbewegung zuständig sind, sogenannte Moonwalker-Nervenzellen, wurden mit LED-Licht aktiviert und zwar jedes Mal, wenn das Männchen sang. Für das Männchen entsteht daraus eine alternative soziale Realität, an die es sich erst einmal anpassen muss, da sich das Weibchen ja nicht wie gewohnt bewegt. Das Ergebnis dieses Tests: verhält sich die Fliege anders als gewohnt, lernt ihr Gegenüber aus dieser Erfahrung und entwickelt neue Verhaltensstrategien, um sich anzupassen. Dr. Römschied beschreibt das so, ich zitiere: Wir könnten soziale Erfahrungen experimentell umschreiben und anschließend untersuchen, wie sich das Verhalten an diese Erfahrung anpasst. Und weiter: Damit schaffen wir die Grundlage, um zu verstehen, wie individuelle soziale Erlebnisse neuronale Prozesse langfristig beeinflussen, um Lernen aus sozialer Erfahrung zu ermöglichen. Diese Mechanismen sozialer Informationsverarbeitung sind auch für das Verständnis psychischer Erkrankungen von Bedeutung und könnten langfristig dazu beitragen, neue Behandlungsansätze zu entwickeln. Zitat Ende. Und ganz zum Schluss erwähne ich noch einen Bericht, der auf den ersten Blick nur ganz am Rande mit der Frage von Lernen und Verhalten zu tun zu haben scheint. Es geht um eine Untersuchung des Öko-Instituts in Freiburg, mit der die Auswirkungen der vor kurzem von den Regierungsfraktionen im Bundestag veröffentlichten Eckpunkte für ein Gebäudemodernisierungsgesetz auf die Klimaziele analysiert worden sind. Dr. Sibylle Braungart vom Öko-Institut hat die Auswirkungen dieser Eckpunkte, noch gibt es ja keinen Gesetzentwurf, auf die Klimaziele ermittelt und dabei neben den Punktzielen, also den gesetzlich festgelegten Emissionsmengen für die Zieljahre 2030 und 2040, auch Budgetziele berechnet. Diese zeigen die über mehrere Jahre kumulierte Treibhausgasmenge bis 2040. Schon heute ist es ja so, dass die im Klimaschutzgesetz festgelegten Grenzwerte verfehlt werden, und zwar für das Jahr 2030 um 25 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und für das Jahr 2040 um 102 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Wenn man den jetzt in diesem Eckwertepapier vereinbarten Rahmen zugrunde legt, erhöht sich diese Lücke gegenüber den festgelegten Zielen für das Jahr 2030 um weitere 5 bis 8 Megatonnen CO2-Äquivalente und für das Jahr 2040 um weitere 108 bis 172 Megatonnen CO2-Äquivalente. Ein zentraler Grund ist der geplante Wegfall der Vorgabe, dass neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbarer Wärme betrieben werden müssen, wie es das jetzige Gebäudeenergiegesetz vorsieht. Diese Anforderung ist das bedeutendste Klimaschutzinstrument im Gebäudebereich. Ihre Minderungswirkung beträgt 9,6 Megatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2030 und 30,2 Megatonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2040, womit sie für über 80% der gesamten Emissionsminderung des Gebäudeenergiegesetzes steht. Dr. Braungart sagt dazu, Zitat, wenn dieser verbindliche Standard entfällt, fehlt ein zentraler Treiber für den Umstieg auf erneuerbare Wärme und die Transformation verlangsamt sich deutlich. Zitat Ende. Nun soll in den Eckpunkten diese 65%-Regelung ersetzt werden durch zwei neue Instrumente. Eine Biotreppe für neu eingebaute fossile Heizungen und eine Grüngas- bzw. Grünheizölquote für das Inverkehrbringen von Gas und Öl. Letztere starten gemäß den vorliegenden Eckpunkten im Jahr 2028 mit bis zu 1%. Der weitere Anstieg und das Ambitionsniveau sind bislang nicht festgelegt. Für die Analyse hat Dr. Braungart daher ein Stufenmodell zugrunde gelegt, das für die Biotreppe ab 2029 zunächst 10%, ab 2035 30% und ab 2040 60% erneuerbare Anteile vorsieht. Deshalb sagt Dr. Braungart, ich zitiere sie noch einmal, wichtig sind jetzt zwei Dinge. Zum einen muss die Biotreppe ambitioniert ausgestaltet werden, damit sie eine relevante Klimaschutzwirkung entfalten kann. Insbesondere muss die zweite Stufe so früh wie möglich kommen und so ambitioniert ausgestaltet sein. Zum anderen müssen Vermietende die Mehrkosten tragen, die mit dem Einsatz für teure Brennstoffe entstehen, damit sie dieses Kostenrisiko in ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen und damit Mietende wirksam geschützt sind. Zitat Ende. Warum das nun mit Lernen und Verhalten zu tun haben soll, wie ich es anfangs behauptet habe? Nun, ich habe den Eindruck, dass man nicht gelernt hat und sich nicht auf die mittlerweile veränderte Einstellung der Verbraucher eingestellt hat. Sind uns die Fruchtfliegen vielleicht voraus? Zu einem anderen Gesetzgebungsvorhaben hat mich nach Abschluss der Wissenschaftsecke noch eine Meldung erreicht, die ich hier heute unbedingt noch nachreichen möchte. Es geht dabei um die sogenannte Benzinpreisbremse oder Spritpreisbremse. In Österreich gibt es so etwas schon eine ganze Weile und es ist allerdings mittlerweile verändert worden. Im Hinblick auf die Preisentwicklung von Benzin und Diesel will die Bundesregierung dasselbe Modell, das Österreich bisher jedenfalls praktiziert hat, auch in Deutschland einführen. Die Idee ist, dass die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen nicht mehr beliebig floaten können, sondern nur noch einmal am Tag, wohl um 12 Uhr nämlich, angehoben werden können und danach nur noch gesenkt werden dürfen. Die Bundesregierung verspricht sich damit eine Beruhigung der Preisentwicklung und wohl auch eine Dämpfung der Preisentwicklung. Eine detailliertere Untersuchung, ob das tatsächlich funktioniert, ist nicht beabsichtigt. Gerade sie gibt es aber. Professor Dr. Martin Angerer von der Universität Liechtenstein hat dieses Instrument, so wie es in Österreich eingeführt worden ist, nämlich einmal untersucht und kommt zu ganz anderen Ergebnissen, als die Bundesregierung sie annimmt. Ich habe mich gestern am Telefon mit ihm über seine Untersuchungsergebnisse unterhalten.
Ich bin Professor für Finanzwirtschaft hier an der Universität Liechtenstein und habe eine Studie bereits im Jahr 2020 verfasst, damals als Reaktion auf die Einführung der Spritpreisregel in Österreich, worauf sich die Wirtschaftsministerin Reiche ja gerade bezieht,
ja,
auch medial. Und im Rahmen dieser Studie haben wir unter anderem diese Spritpreisregel, aber auch andere Spritpreisregeln angeschaut. Und das gute Ergebnis ist, dass die österreichische Regelung, und es tut mir leid, weil ich bin ja selber Österreicher, die österreichische Regelung ist die schlechteste, die man wählen kann.
Die schlechteste unter welchen anderen Regelungen? Welche Alternativen haben Sie untersucht?
Die Alternativen, die wir untersucht haben, ist also klarerweise die Basisalternative ist, es gibt gar keine Regelung, freier Markt.
Ja, so wie wir es jetzt in Deutschland haben.
Genau, so wie wir es jetzt in Deutschland im Moment haben. Eine weitere Alternative war eine Regel, die in größeren Teilen Australiens gilt, insbesondere Westaustraliens. Die Regel besagt, dass die Tankstellen am Vortag bereits den Spritpreis für den gesamten nächsten Tag fixieren müssen. Das heißt, sie müssen heute um 16 Uhr den Preis angeben, den sie für den gesamten nächsten Kalendertag halten.
Ja.
Und eine weitere Alternative ist, wie es ihre Nachbarn in Luxemburg machen.
Mhm.
Die haben einen, da legt Luxemburg selber jeden Abend einen Maximalpreis vor, den Tankstellen am nächsten Tag verlangen dürfen.
Mhm.
Der berechnet sich auf Basis vom Rohölpreis, auf Basis von Steuern und zwei, drei anderen Faktoren. Und das ist der Maximalpreis, den alle Tankstellen am nächsten Tag verlangen dürfen.
Mhm.
Und alle Regelungen funktionieren eigentlich besser als die österreichische Regelung. Und sogar die Österreicher haben ja mittlerweile erkannt, dass sie da nachbessern müssen, weil bei uns seit letzter Woche in Diskussion ist, unsere Regel auch anzupassen. Beziehungsweise ist das jetzt sogar schon in Kraft.
Woran liegt das, dass die verschiedenen Alternativen so große Unterschiede zum Ergebnis haben?
Ja, das hat spieltheoretische Gründe eigentlich. Wenn wir jetzt die, ich nenne es mal österreichische Regel, weil es medial ja auch so genannt wird, nehmen, wenn Sie sich jetzt in einen Tankstellenbesitzer hineinversetzen und Sie müssen den Preis festlegen und Sie wissen genau, Sie dürfen den Preis nur einmal erhöhen, Sie dürfen ihn aber so oft senken, wie Sie wollen. Was Sie dann logischerweise machen werden, ist, Sie werden den Preis am Anfang relativ hoch ansetzen. Weil im Zweifelsfall können Sie den Preis hier jederzeit senken.
Mhm.
Wenn Sie ihn aber zu tief ansetzen, dann müssen Sie mit diesem zu tiefen Preis ja für einen gesamten Tag leben.
Mhm.
Das heißt, alle Tankstellen haben einmal den Anreiz, ihre Preise relativ hoch anzusetzen. Und das Problem ist, dass das eben alle haben. Das heißt, wir haben ein relativ hohes Preisniveau, von dem wir starten. Und dann werden sich die Preise nur relativ langsam senken.
Mhm.
Im Lauf des Tages.
Mhm.
Und was übrig bleibt, ist, dass man über den gesamten Tag schlicht und ergreifend mehr bezahlt, als wie man ohne diese Regel bezahlen würde.
Ja. Und wie sieht das mit dieser westaustralischen Lösung aus? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein eingebauter Wettbewerb zwischen den Anbietern?
Ja, natürlich. Da greift genau der andere Effekt, nämlich, dass man sagt, ich bin wieder der Tankstellenbesitzer. Und ich muss für morgen meinen Preis festlegen. Dann ist meine größte Angst eigentlich, dass ich den Preis zu hoch ansetze, weil dann kommt keiner zu mir tanken. Und ich muss mit diesem zu hohen Preis für 24 Stunden leben und habe erst dann wieder die Möglichkeit, ihn zu verändern, auch erst dann wieder die Möglichkeit, ihn nach unten zu setzen. Das heißt, ich habe von Anfang an einen relativ hohen Anreiz, einen kompetitiven Preis anzugeben.
Mhm.
Und dadurch auch das. Diesen Anreiz haben wieder alle Tankstellen und auch aus diesem Grund haben wir dann von Anfang an des Tages kompetitive Preise.
Haben Sie auch ermittelt, was das für die Spritpreishöhe im Durchschnitt bedeutet?
Also es gibt, bei uns ist es so, dass die Aufschläge bis zu 30% waren.
Mhm.
Die wir auf dem österreichischen Modell im Vergleich zum australischen Modell hatten.
Mhm.
Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich der Konsument oder der Verbraucher sieht ja immer nur den Gesamtspritpreis. Und das ist natürlich sehr länderabhängig, wie hoch sind die Steuern,
natürlich.
Was sind eventuell andere Abgaben. Also der direkte Vergleich ist da sehr, sehr schwierig.
Mhm.
Insofern haben wir versucht, wirklich nur diesen Effekt der Preisregelung an und für sich mit ansonsten gleichen Bedingungen herauszukristallisieren.
Ja. Und was bedeutet unterm Strich das westaustralische Modell für den Verbraucher?
Das ist das kompetitivste Modell, wo die Tankstellen möglich relativ nah an die Margen herangebracht werden, die für sie gerade noch profitabel sind. Also klar ist, niemand verkauft unprofitabel Sprit. Auch Tankstellen müssen Geld verdienen.
Natürlich.
Aber es hat den Vorteil, die Preise sind tiefer und es hat noch einen zweiten massiven Vorteil für den Verbraucher, nämlich die sogenannten Suchkosten sind reduziert. Unter Suchkosten verstehen wir zwei Arten von Kosten. Wenn Sie jetzt mit dem Auto losstarten und tanken müssen, dann könnten Sie ja theoretisch immer versuchen, die billigste Tankstelle zu suchen. Das hätte für Sie aber zwei Kosten. Erstens der Kostenfaktor Zeit. Sie müssten im Internet oder wo auch immer nachschauen, wo ist denn die günstigste Tankstelle. Und gegebenenfalls müssen Sie zu dieser einen Umweg fahren, weil es nicht die nächste Tankstelle ist.
Ja.
Und zumindest dieser Zeitsuchkostenfaktor, der wird in Australien reduziert, weil wir ja für den gesamten nächsten Tag diese Preise schon wissen. Und in Deutschland ist es eben so, dass die durchschnittliche Tankstelle ändert zwischen 30 und 40 Mal ihren Preis am Tag. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt am Abend nachschauen würden, wo ist denn die günstigste Tankstelle in Deutschland, würde das am nächsten Vormittag gar nicht mehr gelten, weil sich die Preise ja ständig ändern.
Haben Sie auch ermittelt, was das für die Gewinnsituation der Unternehmen bedeutet?
Für die Gewinnsituation, also die Gewinne der Tankstellen reduzieren sich natürlich in Westaustralien auf eine Marge, die gerade so profitabel ist für sie,
ja.
Mittelfristig. In Prozent das auszudrücken ist ganz, ganz schwierig, weil es natürlich noch von ganz, ganz vielen anderen Faktoren abhängt. Sind Sie zum Beispiel eine Tankstelle, die eine quasi Monopolstellung hat, weil Sie die einzige Tankstelle sind im Umkreis von 5 ja. Kilometern
ja.
und alle zu Ihnen müssen? Auch wie groß sind Sie als Tankstellenbetreiber? Sind Sie eine kleine Tankstelle? Zahlen Sie mehr für das Benzin im Einkauf als wir als großer Tankstellenbetreiber? Hier eine Aussage zu machen, was das in Prozent wäre, ist nicht möglich.
Okay, aber jedenfalls bedeutet es eine erhebliche Verbilligung für den Verbraucher, dieses westaustralische ja. Modell. Okay, ja. Dann können wir also unterm Strich empfehlen, dem deutschen Gesetzgeber, sich mal mit diesen anderen Varianten zu beschäftigen, bevor vorschnell eine Lösung eingeschlagen wird, die selbst der Autor jetzt nicht mehr vertritt.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sehen ja auch in Österreich schon einen Schritt auf dieses australische Modell zu. Die Österreicher sagen jetzt, man darf den Preis nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch Montag, Mittwoch, Freitag erhöhen. Und was das aber im Umkehrschluss heißt, dass Preisreduktionen, die bereits zum Beispiel am Montagnachmittag passiert sind, müssen auch am Dienstag gehalten werden.
Ja, klar.
Und das ist ein Schritt in diese Richtung und hat diesen Effekt des rauf, runter jeden Tag, reduziert das natürlich ein bisschen. Das heißt, diese Regelung wäre schon besser. Das deutsche Modell oder das im Moment in Deutschland diskutierte Modell ist natürlich schwer zu kommunizieren, weil es klingt natürlich relativ gut, man darf nur einmal erhöhen, aber man darf so oft reduzieren, wie man will. Das klingt natürlich da gut. In der Realität heißt es aber genau das Gegenteil. Ich mache das, was ich nur einmal darf, sehr, sehr stark. Und das, was ich immer darf, mache ich sehr, sehr wenig.
Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Auskünfte über Ihre Untersuchung, Herr Professor Martin Angerer von der Universität Liechtenstein.
Vielen Dank.
To myself, I did it to myself. Trading in my forever, but I did it to myself. I did it to myself. When I get too close to myself.
it to myself. I did it to myself. But I won't stay here unforgiven when I did it to myself. I did it to myself. When I get too close to my someday, every time I blow it away, playing, I will come to my senses, won't be my own worst enemy. And I'll put my heart back together. Together. Now I know what love is worth in a broken world, but I can't get past the hurt till I.
Das waren Anastacia und Aretha Franklin. Die erstere mit dem Titel Stupid Little Things und die andere mit dem Titel Think. Denk nach. Und dumme kleine Dinge hat Anastacia besungen. Wir sind in der letzten Viertelstunde dieser Sendung angekommen und die gehört gemeinhin der Widmung für irgendwelche Veranstaltungen, die in dieser Stadt geboten werden oder eben aber auch der Widmung an bestimmte Ereignisse, die an einem, in diesem Fall 18. März stattgefunden haben. Und ich habe als erstes einen Hinweis, der beides miteinander verbindet. Denn heute ist erstmals bundesweit der Tag der Demokratiegeschichte unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und aus diesem Anlass heraus, warum der gerade heute am 18.03. ist, darauf komme ich gleich zurück, aber aus diesem Anlass heraus findet heute Abend im Angermuseum um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion statt. Und auf die möchte ich auf jeden Fall hinweisen, denn an dieser Podiumsdiskussion nehmen teil Dr. Elke Werner, die Direktorin der Kunstmuseen Erfurt, Gabriele Stötzer, die eine wichtige Künstlerin seit den 80er Jahren ist, und Monique Förster, ebenfalls Künstlerin und Kuratorin und seit 1991 Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Kunsthauses Erfurt. Diese Podiumsdiskussion widmet sich eben der Frage der Bedeutung der Kunst für die Demokratie und für die Demokratiegeschichte nicht zuletzt. Und deswegen kann ich nur sagen, der Eintritt ist übrigens frei. Das sollte sich auf jeden Fall lohnen. In Bewegung bleiben heißt diese Veranstaltung und der Tag der Demokratiegeschichte heißt auch so. Und vielleicht findet sich der eine oder der andere, um da hinzugehen und sich das anzuhören. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und mal schauen, inwieweit man darüber berichten kann, dann in einem der folgenden Tage, zum Beispiel unterdessen. Der Anlass, warum nun gerade der 18.03. zum Tag der Demokratiegeschichte gemacht worden ist, das sind drei Ereignisse, die am 18.03. stattgefunden haben. Das erste, das älteste Ereignis gewissermaßen, das am weitesten zurückliegende, stammt aus dem Jahr 1793. Damals nämlich beschloss der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent deutscher Jakobiner die von ihm vertretenen Gebiete als Mainzer Republik für unabhängig. Und damals, das wird so heute nicht nur interpretiert, sondern das kann man tatsächlich so festhalten, dass damals die erste Republik auf deutschem Boden ausgerufen worden ist. Andreas Josef Hofmann war es, der sie vom Balkon des Deutschhauses in Mainz ausgerufen hat. Und in diesem Deutschhaus tagt heute der Rheinland-Pfälzische Landtag. Diese Republik sollte nach auf Freiheit und Gleichheit gegründeten Gesetzen regiert werden. Und dieses Dekret mit den 5 Artikeln gilt als die Geburtsurkunde der bürgerlichen Demokratie in Deutschland. Der Hintergrund war, die Jahreszahl lässt es erahnen, die Französische Revolution, die ja ein Jahr zuvor im Herbst stattgefunden hatte, und der anschließende Krieg, der stattfand, und weite Gebiete Deutschlands links des Rheins wurden von den französischen Truppen besetzt, und in diesem besetzten Gebiet, das etwa dem heutigen Rheinhessen und der Pfalz entspricht, ließ der General, der die französischen Truppen damals befehligte, ein General mit dem Namen Custin, auf Anordnung des Pariser Nationalkonvents am 24. Februar 1793 Wahlen abhalten zu einer gesetzgebenden Körperschaft, an denen sich die männliche Bevölkerung, wie das damals so üblich war, von etwa 130 Städten und Dörfern beteiligte. Und die Deputierten dieses frei gewählten rheinisch-deutschen Nationalkonvents traten am 17. März, also gestern, sozusagen im Jahre 1793 im Mainzer Deutschhaus zusammen und am Tag darauf, nämlich am 18., erklärten sie die von ihnen repräsentierten Gebiete zu einem unabhängigen Staat. Das Ganze währte nicht lange. Die Koalitionstruppen, gewissermaßen die deutschen Koalitionstruppen, waren zum Gegenangriff übergegangen und sie schlossen Mainz am 31. März ein und belagerten die Stadt bis zu ihrer Einnahme am 23. Juli. Und dieser 23. Juli bedeutete dann das Ende der Mainzer Republik und des Rheinisch-Deutschen Nationalkonvents. Das ist der erste 18.3., der für die Demokratiegeschichte in Deutschland von Bedeutung ist. Als der zweite Tag, 18.3., wird das Jahr 1848, nämlich die Märzrevolution, im Deutschen Bund angesehen. In Berlin kommt es trotz Zugeständnissen durch König Friedrich Wilhelm IV. Zum bewaffneten Kampf zwischen Bürgern und Militär, der etwa 300 Tote fordert. Und die Spitze dieses Aufstands fand eben am 18. März 1848 statt. Die Truppen, die in Berlin dafür ein heftiges Blutvergießen gesorgt hatten, wurden auf Befehl des Königs dann aber am 19. abgezogen. Trotzdem blieben mehrere hundert Tote und über 1000 Verletzte auf beiden Seiten eine Folge dieser Kämpfe. Diese Märzrevolution in Deutschland hat ja viel bewirkt, nicht zuletzt, wir haben uns darüber unterhalten, im Hinblick auf die amerikanische Geschichte hat sie zu einer erheblichen Auswanderung von Deutschland in die USA geführt und dort hat es zu Reaktionen beigetragen, die eine Einwanderung in die USA begrenzen wollten, nicht zuletzt wegen dieses Ereignisses. Schließlich haben wir den 3. 18. März, der in der Demokratiegeschichte in Deutschland eine bedeutende Rolle spielt, nämlich am 18. März 1990 fanden die einzigen freien Wahlen zur Volkskammer statt. Die CDU der DDR wird mit Abstand stärkste Partei und insgesamt ziehen 12 Parteien in die Volkskammer ein. Diese Wahl ist auch deswegen zu erwähnen, natürlich für die Demokratiegeschichte von großer Bedeutung, aber sie ist auch deswegen zu erwähnen, weil sie eine enorme Wahlbeteiligung hatte. Sie belief sich nämlich auf über 93%. Das ist die höchste Wahlbeteiligung, die bei demokratischen Parlamentswahlen in Deutschland bisher je gemessen wurde. Die Allianz für Deutschland, wie gesagt, mit der CDU wurde stärkste Gruppe in dieser Volkskammer. Das war dann der Endpunkt der friedlichen Revolution in der DDR und ein Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit. Und deswegen ist es, glaube ich, eine kluge Wahl, diesen 18. März zum Tag der Demokratiegeschichte zu machen und an diesem Tag dann auch besonders Ereignisse stattfinden zu lassen, die mit der Demokratieentwicklung zu tun haben. Ich freue mich, wenn viele kommen. Westernhagen hat einen Song gespielt, entwickelt, gesungen über Freiheit und der passt gut dazu.
Die Verträge sind gemacht. Es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle runtertat und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit, gefehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollen feiern, nicht versäumen, so wie wir heute Abend hier. Sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
So kommt jetzt.
Und mit den Noten des Songs In the End von Linkin Park beende ich diese Sendung. Es bleibt mir noch, mich ganz herzlich zu bedanken für das Zuhören. Es wäre noch viel zu erzählen gewesen. Viele Geburtstage bedeutender Menschen wären zu erwähnen gewesen. Und viele Veranstaltungen wären noch zu erwähnen gewesen. Einen Teil davon überlasse ich der Nachfolgerin. Morgen macht Christine die Sendung und die wird dann sicherlich über Veranstaltungen, auf jeden Fall über Kino reden. Über Kino. Heute habe ich noch eine kurze Mitteilung. Heute Abend um 19.30 Uhr gibt es im Haus Dachelröden Kino im Salon. Ein erlesener Film, Kleiner Mann, was nun, nach dem weltberühmten Roman von Hans Fallada, sehr zu empfehlen. Und ansonsten gibt es natürlich viele andere kulturelle Ereignisse, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen kann. Jedenfalls verabschiede ich mich bei euch. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Interesse dran oder auch ein wenig mehr Interesse daran. Und ihr bleibt gesund und bleibt uns, nämlich radiofrei, gewogen. Macht's gut, bis bald. Euer Reino. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard.